Auf der anderen Seite vergleiche ich mich als jünger Mensch noch nicht so sehr mit anderen. Ich bin noch geschützt in der Familie. Da darf ich auch unsicher sein. Da darf ich auch mir Fehler erlauben. Heißt also, die Jungen und die Alten empfinden weniger Unsicherheit und die Mittleren, das sind die sozusagen die das erleben.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge unseres Funke-Podcasts mit der wunderbaren Suse Schumacher, Waldcoachin, Positivpsychologin und Gefährtin.
Und mit Tobias Esch, Bestsellerautor, Gesundheitswissenschaftler, Arzt und Glücksforscher. Und wir haben da ja den ewigen Running Gag, aber ich sag jetzt, Zufriedenheitsforscher ginge ja auch.
Ja, ne? Finde ich sogar besser, wie wir schon aus Baldowert haben. Ja.
Zu unserem Podcast, wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Und das ist ja auch die Frage aller Fragen. Tobias, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, also um ehrlich zu sein, steht an heute Abend ein Wochenende mit meinem Sohn in Amsterdam. Und der plant, dort zu studieren und wir sind ganz furchtbar aufgeregt sozusagen. Wir kennen zwar Amsterdam, aber jetzt unter dieser neuen Prämisse möglicherweise sein Zuhause für die nächsten, wie auch immer,
Studium.
Uns anzugucken. Also das ist total aufregend und da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe gerade die Unterkunft gebucht für uns.
Oh. Und du? Das glaube ich. Ich bin heute wirklich aufgestanden wieder, weil ich mich so freue, dass es immer heller und lichter und wärmer wird. Und dann macht das Aufstehen ja auch wieder Spaß. Und da wir ja jetzt wieder Sommerzeit haben, auch wenn ich das immer hasse, wenn das so am Anfang dieser Zeitumstellung ist, habe ich mir jetzt dran gewöhnt. Und jetzt finde ich es wieder großartig, weil dann eben einfach morgens auch schon so früh Licht ist.
Ja, das ist natürlich, die langen Tage ist großartig. Also,
und weil ich noch nicht weiß, wie der Tag heute wird, ja, mal gucken.
Ja, man weiß es nicht. Man ist ja unsicher, wie der Tag so wird.
Genau. Ja, genau, da bist du auch schon beim Thema der heutigen Folge, nämlich U wie?
Unsicherheit und ungeschminkt.
Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie das eigentlich zusammenpasst. Das verraten wir gleich. Erst kommt unsere Challenge vom letzten Mal und da ging es ja um Transzendenz. Und die Idee war, einen Ort aufzusuchen, wo Transzendenz möglicherweise spürbar sein kann, wie zum Beispiel in der Kirche oder ich hatte reingegeben so ein Buchenwald, weil das auch manchmal so ein Kathedralengefühl ist oder vielleicht sogar auch auf einem Berg zu sein oder zu stehen, sich mit diesem Gefühl von Transzendenz zu verbinden. Und mal hineinzugehen und merken oder fühlen, wie etwas vielleicht bewegt wird oder ja einen innerlich bewegt. Wie war das? Wo warst du? Warst du überhaupt?
Ja,
wo?
Witzigerweise habe ich hier gerade ein Buch, diejenigen, die das bei YouTube sehen, Bochum von oben. Und zwar war ich in der Stiepeler Dorfkirche in Bochum-Stiepel. Die geht auf das Jahr 1000 zurück. Und da könnte ich jetzt eine lange Geschichte zu erzählen, aber das ist jetzt was anderes. Nämlich, die wurde von Emma von Lesum in meinem Geburtsort in Bremen gegründet. Das haben wir neulich rausgefunden. Da gibt's also eine Verbindung zwischen meinem Geburtsort und, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser
ist das
Kirche,
eine evangelische Kirche oder
evangelische
eine katholische
Kirche? Und diese Kirche hat einen wunderbaren Verein, Menschen, die sich ehrenamtlich darum kümmern, dass die Kirche immer offen ist und man da reingehen kann und eine unglaublich schöne Atmosphäre, diese alte Kirche, klein, ganz umklammernd oder wie sagt man, umsorgend. Und man hat das Gefühl, wirklich, ich sag mal, 1000 Jahre in der Geschichte zurückzugehen und von diesem Geist berührt zu werden. Und wer weiß, wie viele Jahre in die Zukunft. Also dieses Gefühl von Verbundenheit, Transzendenz, sich auflösen in etwas Größerem. Daneben ist auch ein wunderschöner alter Friedhof mit 1000 Jahre alten, sag ich mal, Grabsteinen. Also, das war so mein Transzendenzerleben, mehr oder weniger zufällig in der Kirche gelandet zu sein und dann genau dieses zugelassen zu haben, dass mich das berührt. Ja. Wie war es bei dir?
Ja, weil du jetzt gerade sagtest, auch Friedhof. Ich war auch tatsächlich in der Kirche, weil ich gerne in Kirchen reingehe, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin oder in einem anderen Land oder so. Aber das, was mich wirklich mehr berührt hat, und das hat so mehrere Ebenen, also vielleicht auch eine transzendente, aber eben auch so eine zeitliche Ebene oder so, eben so ein alter Friedhof. Und in Berlin gibt's ja ganz schöne alte Friedhöfe aus dieser wilhelminischen Zeit noch. Und da hast du diese riesen Grabmäler von Familien, ja. Also ich stand in Schöneberg vor der Familie Springer. Mhm. Also der aber auch wirklich als Verlagsbuchhändler, so stand das da auf dem Grabmal drauf. Und es ist halt eine ganz andere Zeit, aber ich finde immer wieder so mich berührt zu wissen, die waren vor uns da, die haben auch in dieser Stadt gelebt und ich bin jetzt ein Teil dieser Stadt und irgendwann werden mir nachfolgende Generationen auch wieder ein Teil davon sein. So. Und diese endlose oder ja, wie sagt man, Kreislauf letztendlich, das hat mich irgendwie bewegt und auch eben aber auch, wo geht die Seele eigentlich hin?
Mhm. So. Ja, natürlich. Also die große Frage des Absoluten, die auch genau. Wir haben ja hier schon mehrfach Viktor Frankl zitiert, die auch für ihn sehr beschäftigt hat. Nämlich, gibt es jenseits all der Dinge, über die wir hier schon gesprochen haben, dahinter oder da drüber oder daneben noch das Absolute, immer das ist.
Genau, ja. Ja, kommen wir dann heute zu unserem heutigen Thema Unsicherheit. Also was sicherlich ein Gefühl ist, das glaube ich gerade viele Menschen beschäftigt. Und ich muss jetzt gar nicht mit Trump und Kriegen und so weiter, glaube ich, kommen. Weil die Ungewissheit ja auch immer etwas hat, wie geht's jetzt in der Zukunft weiter? Und wir wissen es halt nicht. Wir können nicht in die Kristallkugel gucken. Und das führt ja auch häufig dann zu so einem Gefühl der Verunsicherung. Und der Angst vielleicht auch, ja. Und im schlimmsten Fall auch zu Stress.
Mhm, ja. Absolut.
Und jetzt fragt ihr euch natürlich trotzdem was. Ihr habt vorhin von ungeschminkt geredet. Wie kommt ihr denn auf ungeschminkt? Und ich habe in der Folge, ich glaube, das war nach Perfektionismus, hatten wir Sinn.
Quiescence, nach Perfektionismus.
Hatten wir innere Ruhe oder Stille, Und da habe ich gesagt, da hatten wir als Challenge für Perfektionismus mal etwas wegzulassen oder etwas nicht zu machen. Und da hatte ich erzählt, dass ich mich mal einen Tag nicht geschminkt habe und das für mich eben ein ganz unsicheres Gefühl war letztendlich, weil ich das ja gar nicht gewohnt bin, weil das bei mir ja wirklich so eine Art Ritual oder Routine oder ist, jeden Morgen mich jetzt nicht riesengroß, aber so ein bisschen schöner zu machen.
Mhm. Noch und schöner, so sehr.
Weiß ich nicht, du. Aber es tut meiner Seele gerade gut, wenn du das sagst.
Dem Absoluten wird
genau
entsprochen.
Und man muss dazu sagen, ich habe das angefangen, als ich mit 12 oder 14 oder so Akne bekam. Und Akne ist ja was ganz fürchterliches, vor allen Dingen für ein junges Mädchen. Und irgendwie geht's ja auch immer darum, ein glattes Gesicht zu haben. Und
geht es immer darum?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe ein ganz schönes Buch, das es jetzt gerade dazu gibt, was ich wirklich empfehlen kann, wie wir so schön wurden, eine Biografie des Gesichts von Rabea Weiser. Ich glaube, ich muss das dahin halten. Und sie sagt, solange wir uns auf allen Vieren bewegt haben, war das Gesicht ja gar nicht sinnvoll und wichtig, sondern da ging es eher um das Hinterteil, das wichtig war. Und in dem Moment, wo wir dann auf zwei Beinen liefen, also es sind, Anthropologen, die das sagen oder Archäologen, die das sagen. Also da
ich
wurde
gerade
das,
den Pavian-Po gerade
ja, ja,
vor Augen,
genau,
ne?
Ja, genau. Da wurde dann das Gesicht immer wichtiger und präsenter und natürlich ein Gesicht, das glatt ist, das ebenmäßig ist, das auch so architektonisch hätte ich fast gesagt, gut aussieht, ist natürlich auch immer so ein Hinweis auf Fertilität oder auf...
Aber das Hinterteil immer noch, oder?
Das Hinterteil immer noch, ja, oder wieder?
Frage ich mich, ich versuche also das bildlich mir vorzustellen. Ich glaube, dass... egal.
Genau. Und das ist ja, geht ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du dich damit beschäftigt mal mit dem Ungeschminkt-Thema, weil du fandst das ja auch so spannend.
Ja, ne? Absolut. Also ich muss zugeben, vielleicht ja, ein bisschen schamhaft sogar, dass meine Frau auch zu denen gehörte, wie du auch, die praktisch immer allererstes am Morgen im Grunde genommen geschminkt war. Und es gab sie im Prinzip nicht ohne. Ich hatte da erst wirklich Schwierigkeiten, das mir vorzustellen, dass es jemanden gar nicht in seiner naturgewollten Natürlichkeit gibt, weil es gehörte so zu ihr, dass es gar nicht vorstellbar war ohne. Also ich bin das so, ich bin es nicht ohne. Ich habe das dann gelernt und auch für mich ist das heute total, also nicht nur okay, sondern ich sehe das auch, ich verstehe das auch. Warum nicht? Also warum bin ich nur meine Haut? Warum bin ich nicht auch meine Brille, sinngemäß. Ja. Aber damals als junger naturverbundener Bursche war das für mich sowas, warum kriege selbst ich, also gibt es irgendeinen Raum, in dem jemand mal intim und privat ist und ungeschminkt ist? Also danach hatte ich mich durchaus auch gesehnt. Ja.
Genau, wir haben bei dem Ungeschminkt ja auch eine Hörerin-Zuschrift oder mehrere sogar gehabt und Tina, die hat auf uns reagiert in einem YouTube-Kommentar, schreibt, neulich habe ich vergessen, mich zu schminken und prompt wurde ich darauf angesprochen, dass ich müde und erschöpft aussehe. Das war mir unangenehm, denn es steckt so viel unausgesprochener Subtext dahinter. Man zeigt sich verletzlicher und macht sich angreifbar. Es erinnert mich an kleine Fluchttiere wie Eichhörnchen oder Mäuse, die immer gesund wirken müssen, bis sie es nicht mehr sind. Vielleicht brauchen wir diese Maske, wenn wir rausgehen, selbst wenn wir keine Fluchttiere sind. Und ich habe das Buch ja schon genannt, da geht es auch um Maske. Und was ich ganz schön finde, das ist keine repräsentative Studie, aber ich fand es ganz interessant, eine britische Studie, wo 47 Frauen befragt wurden, warum sie sich eigentlich schminken. Und da wurden 4 Gründe genannt. Kannst du dir einen davon vorstellen, warum Frauen das machen? Es sind ja vor allen Dingen Frauen, die sich schminken.
Naja, sag mal, Falten, älter werden, also so eine Art ewige Jugend möglicherweise.
Also die haben gesagt, soziale Erwartungen, gestärktes Selbstwertgefühl, ein individueller Ausdruck und Spaß. Und was ich daran so interessant fand, war, dass überhaupt nicht vorkam, ich mache das, weil ich vielleicht auf Partnersuche bin und mich attraktiver machen möchte. Ja.
Also im Grunde genommen um eine Vermeidung von Unsicherheit. Ja.
Ja,
also da fällt mir gerade ein, also ich habe schon mit 18 die ersten weißen Haare gehabt und Mitte 20 war das nicht zu übersehen, dass ich eine weiße Tolle hatte und ich bin natürlich ständig darauf angesprochen und immer mit diesem Label, ich hätte zu viel Stress oder ich bin krank oder warum färbst du dir nicht die Haare verdammt nochmal? Und witzigerweise mein Sohn, das ist bei uns genetisch, hat das genauso. An der gleichen Stelle beginnt es und er ist jetzt inzwischen quasi 20, kurz vor 20, stimmt nicht ganz, aber sag mal noch knapp davor. Und er hat weiße Haare und oder eben beginnend weiße Haare und er hat genau die gleiche Situation. Ich habe auch irgendwann mal die Haare dann gefärbt, also mit Henna, weil ich dachte, das sieht cool aus, rote Haare zu haben, mit dem Effekt, dass die weißen Haare orange waren und der Rest blieb schwarz. Also das sah dann total affig und dann habe ich es auch aufgehört.
Ja.
Also gleiche gilt natürlich für Botox und all diese Sachen.
Ja,
also die Frage,
wobei ich da wirklich sagen muss, ich glaube tatsächlich, dass wir weil wir so über Jahrtausende ja immer Patriarchat hatten, also eine männlich dominierte Herrschaft und Frauen eigentlich eher oder sehr lange Zeit zu Menschen zweiten Grades waren, im Sinne von, die wurden halt verheiratet, um Allianzen zu schließen, und waren, die durften ja auch nicht studieren oder so, das ist ja auch noch relativ jung, oder wählen oder, ne, und das hat auch ganz lange gedauert, bis du ein Konto eröffnen konntest. Ich glaube, in den 70er Jahren wurde das dann Ehefrauen zugestanden und so. Also, wo vielleicht auch Schönheit eben eine Möglichkeit war, überhaupt auf sich aufmerksam zu machen und seinen Status zumindest jetzt mit einem etwas Prestige von Mann zu.
Da sind wir natürlich voll in diesen Stereotypen und in diesen Schubladen. Klar, ne? Da fällt mir jetzt ein, sozusagen als Person in der Geschichte, die das gebrochen hat, Nofretete, die sowohl schön war als auch, oder nach gängiger Meinung schön war, als eben auch Herrscherin. Das heißt, aber
Meisten Frauen waren keine Herrscherin. Nee, und ich,
das heißt jetzt an dich nochmal für diesen Teil abschließend, weil du das Thema ja auch angeregt hattest. Schminken für dich ist heute was?
Gut fühlen. Also ich fühle mich einfach besser, wenn ich ins Spiegel gucke und denke, ja, hallo. So, ja, da kommt eine über 60-jährige Frau inzwischen, die sich noch ganz gut fühlt. Also so, das,
Gut.
Um mich schön zu machen.
Also im Sinne einer selbst. Nicht nur Selbstbehauptung, sondern einer Selbstwert
auch zu stärken.
Okay.
Das würde ich schon sagen. Kommen wir zur Unsicherheit. Wann warst du das letzte Mal unsicher?
Oh, das passiert schon häufiger. Ich meine, und das kommt jetzt überraschend, die Frage. Interessanterweise im Kontext meiner Arbeit. Es ist so, dass bei mir die meisten Mitarbeitenden, die ich habe, sind Frauen.
Ja.
Und ich versuche wirklich sehr ernsthaft, überhaupt nicht nach Geschlecht oder Gender irgendwie in meinem täglichen Arbeiten mit den Menschen umzugehen, sondern so neutral das geht im Grunde genommen. Ich weiß, dass man da blinde Flecken hat. Das ist mir alles bewusst. Aber ich versuche wirklich, und ich glaube, es gelingt mir irgendwie auch ganz gut. Mhm. Aber weil ich da so sensibel bin oder darauf achten möchte zumindest, gibt es natürlich immer Situationen, wenn wir Teammeetings haben, gestern zum Beispiel, dann sitzen da 13, 14 Frauen und dann bin ich da und ein weiterer Mann, meinetwegen, das ist so eine Größe, die wir haben. Und da ist man schon manchmal als Mann wirklich, also diese Balance zu halten und dann auch als Chef nicht da groß klug daherzukommen. Und also da bin ich manchmal dann auch unsicher im Sinne von, treffe ich den richtigen Ton und wie kann ich sozusagen trotzdem auch die Themen, die wir bearbeiten müssen, durchaus auch aus einer Chefposition, wie kann man das durchgehen? Also diese Unsicherheit, diesen sozialen Erwartungen zu entsprechen, auf der anderen Seite sie nicht zu bedienen, also nicht die Stereotype zu bedienen. Und da ist manchmal ein bisschen viel Text in meinem Kopf.
Und kannst du, was passiert da körperlich in dir?
Ja, also ich glaube, das ist ganz interessant. Also natürlich so eine gewisse Anspannung dann, vielleicht auch so ein bisschen Schwitzen vielleicht. Und interessant ist, man sieht es mir, glaube ich, im Gesicht immer an. Also meine Sekretärin, die mich ja nun schon lange, lange kennt, da kann ich immer schon, also die sieht schon in meinem Gesichtsausdruck, glaube ich, immer sofort, wenn ich unsicher bin. Und dann bin ich auch nicht souverän, muss man ganz klar sagen. Und diese nicht souverän, das sieht man sicherlich auch in der Körperhaltung.
Ich war als Kind sehr, sehr unsicher, nicht unsicher, schüchtern. Ja, also ich fand eigentlich nicht statt. Und ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf dieses Thema, wo mag da ein Unterschied sein zwischen Schüchternheit und Unsicherheit? Mhm. Oder ist das eigentlich ähnlich?
Mhm. Also ich glaube, Schüchternheit ist, ohne dass ich jetzt Fachmann für Schüchternheit bin, aber sag mal, es trifft sich so ein bisschen am Rande in unseren Forschungen, ist im Sinne eines Erwachsenwerden, sag ich mal, also eine soziale Position sich erarbeiten. Mhm. Da ist eine gewisse Schüchternheit sowohl ein Schutzmechanismus als auch, glaube ich, eine adäquate Strategie, um zu lernen, um zu beobachten, um sozusagen nicht schon da gleich vorne in der ersten Reihe verbrannt zu werden. Mhm. Also ich will mal sagen, das ist Schüchternheit in dem Sinne durchaus etwas, was auch einen Schutzraum bietet.
Ja.
Unsicherheit ist etwas, da ist man schon exponiert. Da ist man im Grunde genommen, da ist man schon im Rampenlicht oder meint im Rampenlicht zu sein. Mhm. Das ist schon raus aus dem Schutzraum. Mhm. Da kommen dann schon die Gegenmechanismen im Stress. Also wenn ich schüchtern bin, bin ich eher geschützt. Wenn ich unsicher bin, bin ich im Grunde genommen schon in der Exposition. Und dann erlebe ich genau das, was ich ja eben bei mir auch beschrieben habe.
Ja, ich weiß nur, dass Schüchternheit auf jeden Fall auch angeboren ist, weil ich erlebe das bei meinen beiden Söhnen auch. Also, dass ich so manchmal denke, hey, du bist doch so ein großer Kerl, du kannst doch mal deinen Mund aufmachen oder lauter werden oder sowas. Und da eher so ein, ja, so eine Zurückhaltung ist im wahrsten Sinne des Wortes und auch so ein sich nicht jetzt trauen oder rausgehen wollen.
Also angeboren, das würde ich auch glauben, wobei ich denke, es macht ganz viel auch mit der Herkunftsfamilie aus, in die ich hineingeboren werde. Dann ist wirklich nicht zu unterschätzen im systemischen Sinne, welche Position ich im System habe. Bin ich kleiner Bruder, kleine Schwester, Jüngere, wie auch immer. Wie dominant sind die Eltern? Ist das gleichgeschlechtliche Elternteil zu mir eher dominant oder eher zurückgenommen? Also genau das, was du auch eben beschrieben hast. Also solche Sachen, Rollenvorbilder spielen, glaube ich, eine große Rolle. Lernen natürlich, auch Erfahrung machen, sich was zutrauen, Lernerfahrung, all das. Wir sehen zum Beispiel, das ist eine Studie, die wir selber gemacht haben, dass das Erleben von Unsicherheit im Alter zwischen 30 und 69, in diesen beiden mittleren Phasen, im Gegensatz zur Jugend davor und dann dem vierten Lebensalter danach, beziehungsweise dem Alter, wenn man so will, dass aber in der mittleren Lebensphase die Unsicherheit am höchsten ist. Was dafür spricht, dass, wenn ich Dinge schon oft erlebt habe, habe ich schon mal überlebt, kann ich oder kann ich mit umgehen, dann nimmt diese Unsicherheit, nimmt natürlicherweise ab. Und bei Jüngeren ist es auch verständlich, warum das noch mehr vorhanden ist, weil ich habe all das ja auch noch nicht gesehen. Auf der anderen Seite vergleiche ich mich als jünger Mensch noch nicht so sehr mit anderen. Ich bin noch geschützt in der Familie. Da darf ich auch unsicher sein. Da darf ich auch mir Fehler erlauben. Heißt also, die Jungen und die Alten empfinden weniger Unsicherheit und die Mittleren, das sind die sozusagen die das erleben. Und da ist die Frage Schüchternheit auf der einen Seite oder sogar schon echte Unsicherheit, sicherlich eher in Richtung Unsicherheit.
Ich denke, ich sehe da immer so den kleinen Jungen, der so vorgeschoben wird, weil er Tante Erna noch irgendwie ein Geschenk geben soll oder einen Blumenstrauß und der eigentlich gar nicht das möchte. Aber da möglicherweise lernen Kinder dadurch auch, wenn Tante Erna dann großartig reagiert oder so, dass das eigentlich
dass
auch
eine
ganz
Belohnung
schön
kommt,
ist.
Ganz genau. Und man lernt vielleicht auch, sich aus dieser Enge, die man hat, ein bisschen zu befreien.
Hat Unsicherheit Vorteile, habe ich gerade gedacht, weil es gibt die Psychologin Anne Otto, die hat auch über soziale Unsicherheit gerade ein Buch geschrieben und die sagt, Unsichere versuchen sehr, die Beschämung zu vermeiden, also da haben wir wieder Scham irgendwie auch drin, dass sie ständig mit allen Sinnen am sozialen Geschehen hängen. Sie sind dadurch einfühlsam und sensibel, haben ein gutes Gedächtnis für Gesichter, schreibt sie. Siehst du das
also,
auch so?
Ja, also ganz sicher ist es so, dass Unsicherheit auch Vorteile hat. Vorteile zum Beispiel in Genauigkeit, in Rückversichern, in Regeln einhalten auch. Andere Kollegin in den USA, Amy Edmondson an der Harvard Business School, forscht über psychologische Sicherheit. Und man sieht zum Beispiel, dass Menschen, die eine hohe psychologische Sicherheit brauchen, weil sie eher unsicher sind möglicherweise, weniger Fehler machen. Das ist in bestimmten sensiblen Bereichen gar nicht schlecht, gerade zum Beispiel im Gesundheitswesen. Wir wissen aber auch von der gleichen Amy Edmondson, die Welt, wie du sie vorhin beschrieben hast, ist so. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Sie war das vielleicht immer schon, aber wir haben das im Moment natürlich so sehr auf dem Tablett, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Das heißt, die Welt ist unsicher. Und es gibt eine interessante Schlussfolgerung, die Edmondson macht, nämlich wir brauchen eigentlich einen Mix aus einer Flexibilität im Außen, einer Open-Mindedness, wie sie sagt, also wirklich offen sein, auch agil sein und innovativ sein Und das Gleiche braucht sozusagen auf der inneren Ebene, auf der persönlichen Ebene, eine geradezu preußische, ein Festhalten an den eigenen Prinzipien und einem Sitz in sich selbst. Also die Verbindung aus einer verlässlichen, ja, ich sag jetzt mal, Gradlinigkeit und Diszipliniertheit auf der einen Seite und einer Open-Mindedness auf der anderen.
Und da, mir fällt da sofort natürlich die Corona-Pandemie ein, die, glaube ich, auch eine Unsicherheit bei vielen Menschen auch noch verstärkt hat. Aber das Gute ja wiederum war, dass wir sie alle erlebt haben. Mhm. Ne? Und dass es da auch, also wir haben das in der Familie mit unserem Mutmach-Podcast versucht oder ja, wirklich auch immer wieder Hinweise oder darüber nachzudenken, wie kommen wir da trotzdem gut durch. Jetzt sind wir, bin ich bei Corona schon eigentlich auch bei Risiken und Nebenwirkungen von Unsicherheit, weil die unsichere Situation vielleicht auch Ungewissheit erzeugt ja doch so eine unangenehme Anspannung oder psychische Anspannung. Mhm. Welche Möglichkeiten des Umgangs haben wir denn damit? Ich habe so als Stichwort Unsicherheitsintoleranz.
Ja. Also halten wir nochmal kurz fest, Unsicherheit ist erstmal ganz normal, zu bestimmten Zeiten im Leben sogar notwendig. Und Unsicherheit geht manchmal einher damit, dass ich eher auch Risiken vermeide. Und das ist an bestimmten Situationen auch nicht verkehrt. Und auch gesellschaftlich gesehen führt das häufig zu einer gewissen Genauigkeit. So, Nachteil ist die Enge. Und durch die Enge und durch meine verringertere Toleranz gegenüber Unsicherheit und der Tatsache, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, bin ich quasi ständig im Abwehren und bin ständig im Stress. Genau wie du gesagt hast. Plus die Tatsache, dass wenn ich nicht diese gewisse Flexibilität und Open-Mindedness mitbringe, dann lerne ich auch nicht. Ich entwickle mich auch nicht weiter. Wir hatten an anderer Stelle ja schon häufiger den Begriff Resilienz. Resiliere heißt auch diese Elastizität, wie Bambus, eben auch mit der Unsicherheit, mit den Wellen der Unsicherheit umgehen zu können und doch wieder zurückzukehren. Also ein Risiko, eine Nebenwirkung ist sicherlich erstens chronischer Stress, zweitens, dass ich in den Rückzug gehe, dass ich sozusagen mit sehr archaischen Mitteln versuche, mich zu schützen, entweder durch Gegenstress oder dass ich die Schutzwände hochfahre, dass ich weniger erreichbar werde und dass ich die Flexibilität nicht aufbringe, die es in der heutigen Zeit nämlich braucht. Stichwort Edmondson, um die Herausforderung zu bewerkstelligen. Brauche ich, also wir hatten das schon an verschiedenen Stellen, ist ja auch kein Wunder, für die Gesundheit haben wir schon gesehen, brauchen wir beide Fähigkeiten. Ja. Wir brauchen die Elastizität, die Resilienz wie ein Schwamm, der kann aufnehmen Flüssigkeit und der muss sozusagen auch in der Lage sein, Unsicherheit aufzusaugen und damit umzugehen. Und gleichzeitig brauchen wir das, was wir Robustheit nennen, nämlich wenn der Schwamm nicht eine Schale außen hätte, wenn der vollgelaufen ist, dann läuft das Wasser durch, das tropft dann durch. Wir brauchen also auch eine gewisse Festigkeit, dass wir Dinge auch aufnehmen können und halten können. Und das zu stärken, die Elastizität auf der einen Seite und trotzdem diese Festigkeit, genau wie das Edmondson auch fordert, aber wie wir das schon auch an Gesundheitsthemen gesehen haben, das ist das, was uns dann am Ende stärkt.
Ja, es gibt ja auch diese so eine starke Scheu vor Unsicherheit, so als ein transdiagnostischer Faktor, also bei bestimmten Angststörungen oder Zwangsstörungen, wo Menschen dann, was weiß ich, 5-mal kontrollieren, ob sie den Ofen auch wirklich ausgestellt haben. Das ist ja, da kommt ja ein hohes Kontrollbedürfnis und ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit.
Genau, das ist das, was ich meinte mit der Enge. Also wenn die Enge am Ende maximal eng wird, dann kannst du nur noch diese eine Tätigkeit wie
du kannst immer wieder das Gleiche und wiederholen. Genau. Ne? Und dann wird das Leben ja auch irgendwann wirklich fad, würde ich jetzt sagen.
Und anstrengend,
genau. Aber ist es denn so, dass Menschen, also das Leben ist ja unsicher. Also wir leben ja in Unsicherheiten sowieso das ganze Leben lang, oder? Und gibt es so etwas wie...
Leben ist Risiko, ja.
Ja, wenn du so willst. Gibt es so etwas wie ein, also was weiß ich, denk mir gerade, jemand hat eine Ehekrise, verliert seinen Job. Und dann hat man noch eine Inflation, also muss mehr Geld haben, um irgendwie sich über Wasser zu halten und. Gibt es irgendwie sowas, wo Menschen dann auch ab einer bestimmten Schwelle die Unsicherheit so groß wird, dass sie quasi nicht mehr damit umgehen können?
Absolut. Also wenn deine Unsicherheit dazu führt, dass du die Welt als feindselig erlebst, hostile, wie wir sagen, und du dich plötzlich in dieser Welt überhaupt nicht mehr getragen fühlst und alles versuchst zwanghaft, könnte man fast sagen, unter Kontrolle zu behalten, dann wirst du von der Welt getrennt. Dann bist du von der Welt getrennt.
Das heißt, du verschließt dich eigentlich der Vielfältigkeit der Welt.
Du erstarrst,
also da bist du wieder bei der Enge. Ne?
Du erstarrst im Leben im Grunde genommen. Man könnte das jetzt ein bisschen pathetisch sagen, wie bei James Joyce, du stirbst sozusagen lebendig. Ja, ich will das Thema jetzt gar nicht noch weiterführen, aber die Frage nach dem Sinn, ja, wofür stehst du morgens auf? Genau. Wenn der einzige Sinn ist, bloß diesen Tag zu überleben und bloß keine Fehler zu machen und in der ganzen Unsicherheit irgendwie den nächsten Tag und den nächsten und den nächsten auch noch zu schaffen, dann kann es passieren, dass dir irgendwann die Gründe für das Aufstehen ausgehen. Und deswegen ist es so sehr wichtig, dieses Momentum immer wieder auch zu üben.
Genau.
Der Überraschung.
Da sind wir bei unserer Challenge für heute.
Ja.
Wir hatten ja auch wieder zwei Ideen. Willst du deine mal zuerst erzählen?
Ja, meine passt jetzt an der Stelle gar nicht so gut und trotzdem ist das eine Übung, die wir schon seit vielen Jahren mit inzwischen vielen tausend Teilnehmenden in unseren Trainings machen, nämlich sich hinzusetzen mit einem Blatt Papier zum Beispiel und Stift und zu sagen, sich selbst einzumalen, entweder als Strichmännchen oder Frauchen oder als Punkt oder was auch immer, aber sich selbst zu verorten und dann drumherum aufzuschreiben, wer oder was gibt mir Schutz, was sind meine Schutzquellen, ob das Personen sind, Tiere, Ideen, der Glaube, was immer das ist, sich sozusagen um sich herum so eine Art Schutzdach, eine Schutzhütte zu bauen, zu malen.
Ja.
Entweder man malt es tatsächlich oder man schreibt Begriffe hin, um sozusagen ein Bild von sich zu haben, ich als geschütztes Wesen.
Und ich hatte die Idee, sich eine Situation nochmal zu vergegenwärtigen, wo ich Unsicherheit gefühlt habe und die Unsicherheit gewissermaßen zu befragen. Ne? Also zu fragen, was willst du mir eigentlich sagen? Und vielleicht auch meine Unsicherheit mal einer Person anzuvertrauen, weil das ist, wie gesagt, auch ja ein schambelastetes Thema. Und ich könnte mir vorstellen, jemanden da einfach darüber mal zu sprechen, dass ich in bestimmten Momenten unsicher bin. Ich bin übrigens sehr, sehr unsicher gewesen, als wir mit dem Podcast gestartet sind, dass ich dachte so, wie geht das? Kann ich das? Das habe ich nie gemacht. Ja, ich habe ja sonst zu Hause im Mutmach-Podcast immer meinen Mann, der da so eloquent ist. Und das wirklich dann eben auch, sich da mal zu offenbaren, weil dadurch wird das auch nicht mehr so riesengroß. Ja,
Ich finde, dass also der herzliche Podcast belegt ja, dass es Freude macht und vielleicht auch sinnvoll ist, dann mal diese Unsicherheit auszuhalten.
Genau.
Also genau, was du gesagt hast, wären oder die Schutzquellen oder die Schutzhütte von mir und deine Idee, die Unsicherheit im Prinzip nicht wegzu diskutieren oder nicht zu beseitigen,
oder
nicht
wegzudrücken
nicht
oder
gegen
so,
sie anzugehen, sondern sie genau auch ein Stück weit zu heben, sichtbar zu machen und darüber zu sprechen und mit ihr selbst im Dialog zu sein.
Genau.
Finde ich ein wunderschönes Bild.
Ja, und schwupp sind wir nämlich schon bei der nächsten Folge und dem nächsten Thema, das ist V wie?
Vertrauen.
Genau, das ist nämlich eigentlich genau gegenüber von Unsicherheit. Ja.
Ja,
liebe Hörende, und damit verabschieden wir uns schon wieder von unserem Podcast, von euch, mit unserem Podcast Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch zum Beispiel bei YouTube einen Kommentar. Wir haben natürlich auch eine E-Mail, an die ihr schreiben könnt. Macht die Challenge unbedingt mit und berichtet doch mal, wie sie lief oder ob ihr sie überhaupt gemacht habt. Oder ob ihr das blöd findet mit den Challenges. Wir hören da zu wenig von, ne? Also wir haben, ich hätte gerne mal jemanden, der mir mal erzählt, ob er eine Challenge mitgemacht hat. Schreib uns gerne, like den Podcast, abonniere ihn, schick ihn an jemanden weiter, für den er vielleicht gut sein könnte. Wir freuen uns, wenn du in 14 Tagen wieder mit dabei bist und sagen Tschüss, bleib positiv und wir hören uns.
Sehr bald und freuen uns auf euch. Tschüss.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf? Ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Christian Servas, Michael Rose und Jörg Krauthöfer.
Ein Podcast von Funke.